Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Der Gehilfe. Als sich die Berliner Mauer geöffnet hatte und somit die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten eingeläutet wurde, war Silvio Kroschke 17 Jahre alt. Er lebte damals das Leben eines durchschnittlichen Jugendlichen in der DDR. In der Schule war er nie eine Leuchte gewesen, aber er war intelligent genug, um folgsam alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu erledigen. Nach seinem Schulabschluss begann er eine Lehre beim örtlichen VWB Gerüstbau Hoyerswerda. In diesem Betrieb arbeitete sein Vater, sein Bruder und mehr als die Hälfte seiner Schulfreunde. Der volkseigene Betrieb war nicht nur Arbeitsstätte, sondern auch ein zweites Zuhause. Abends und am Wochenende hing er mit seinen Freunden im örtlichen Jugendclub herum. Sie hörten laute Musik und tranken viel Bier. Silvio hatte sich nie Gedanken über seine Zukunft gemacht. Das Leben lief seine geordnete Bahn. Eine Lebensplanung war überflüssig. Nach der Lehre würde er in dem gleichen Betrieb weiterarbeiten. Obwohl er keinerlei Interesse an Mädchen oder Frauen hatte, würde er wieder sein älterer Bruder Rico mit Anfang 20 heiraten. Vielleicht würde er auch Kinder zeugen und mit seiner Familie dann im Sommer zum Campingurlaub an die Ostsee oder ins befreundete sozialistische Ausland fahren. Er hätte sich weiter mit seinen Freunden und Kollegen getroffen, Fußballspiele angesehen und, wann immer es die Arbeit gestattete, reichlich Bier getrunken. Jetzt, ein Jahr nach dem Mauerfall und einen Monat nach der Wiedervereinigung, war alles anders als geplant. Um ihn herum änderte sich die Welt. Es gab plötzlich Supermärkte, gefüllt mit Waren, die er nie zuvor gesehen hatte. Auf den löchrigen Straßen fuhren Autos, die Silvio bisher nur aus Erzählungen kannte. Es gab neue Politiker aus dem Westen, eine neue Verwaltung, die Polizisten trugen andere Uniformen. Und es gab weniger Arbeit im maroden VWB. Als Silvio im Sommer 1990 seine Lehre beendet hatte, wurde er nicht von dem Betrieb übernommen. Das Leben im wiedervereinigten Deutschland begann Silvio als Arbeitsloser. Er traf sich jetzt noch öfter mit seinen meist ebenfalls arbeitslosen Kumpels. Sich eine andere Arbeit zu suchen, wollten sie nicht. Das Arbeitslosengeld wurde fast vollständig für Alkohol aufgebraucht. Für Silvio und seine Freunde war nun jeder Tag gleich. Schlafen, rumhängen, saufen, erneut schlafen. Die einzige Abwechslung war am Samstag der Besuch eines Fußballspiels, gefolgt von diversen Partys im Jugendclub mit lauter Musik und noch mehr Alkohol. Wie viele andere in seinem Umfeld fing auch Silvio an, sich seiner blonden Locken zu entledigen und stattdessen dauerhaft eine Glatze zu tragen. Er zog immer die gleiche schwarze Bomberjacke an und trug Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Zudem begann er jetzt exzessiv Gewichte zu stemmen. Zunächst um die Zeit totzuschlagen, später um an seinem Körper zu arbeiten. Mit der Zeit wurden die Veränderungen seines Äußeren beeindruckend. Ein gewaltiger Bizeps, breite Schultern, Stiernacken und weitere Muskelpakete verteilt auf insgesamt 1,90 Meter Körpergröße. Silvio war jetzt immer noch der arbeitslose Säufer, aber alleine aufgrund seines Aussehens hatte man jetzt Respekt vor ihm. Silvio war wieder wer. Und sollte jemand daran zweifeln haben, ließ ihn Silvio wissen, wer der Chef im Ring ist. Gab es Widerspruch, setzt es Prügel. Skrupel hatte er keine. Die ersten Aktionen mit Silvio als Anführer einer Gruppe von Skinheads und Hooligans begannen nach Fußballspielen, als man sich mit gegnerischen Fans zum Spiel, nach dem Spiel, der Massenschlägerei in Stadionnähe verabredete. Nicht nur, dass Silvio bei diesem Anlässen der Stärkste war, er zeigte auch die höchste Gewaltbereitschaft. Auf die Dauer fehlte ihm jedoch das Feindbild, um richtig zuschlagen zu können. Silvio suchte weiter und wurde fündig. Die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, Obdachlose, Ausländer und Asylanten, sollten diese Rolle erfüllen. Sie konnten sich schließlich auch am wenigsten wehren. Silvio wurde nicht aufgrund einer politischen Überzeugung zum rechtsextremen Schläger. Es war die Mischung aus Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit, einem krankhaften Machtgefühl, Gruppenzwang und einer abnormen Gewaltbereitschaft, die ihn dazu bewegte. So begann Silvios Karriere als rechtsextremer Schläger. So wurde er von Göring entdeckt. In der Nähe von Hoyerswerda, 1. Dezember 1990. Göring war seit einigen Monaten immer wieder in den neuen Bundesländern der alten DDR unterwegs gewesen. Seine Mission war es, die Unzufriedenen zu sammeln und Verbindungen zu rechtsextremen Splittergruppen herzustellen. Er hatte rasch bemerkt, dass hierfür entweder Rockkonzerte oder Fußballspiele die beste Gelegenheit zur Kontaktaufnahme boten. Nach einem Fußballspiel fiel ihm Silvius' Gruppe auf, die Krölen und Stenker das Stadion verließen. Sie zogen direkt in ein nahegelegenes Ausflugslokal, um sich etwas aufzuwärmen. Es war eine einfache Wirtschaft mit billigem Mobiliar unter verrauchten Decken. Silvius' Mannschaft hatte gewonnen und man wollte den Sieg gebührend feiern. Göring nahm an einen Nebentisch Platz und bestellte sich etwas Essen und ein Bier. Er beobachtete die etwa zehnköpfige Gruppe krölender Skinheads, die sich mit Bier zulaufen ließ. Außer Göring und den Skinheads waren zum Missfallen des Wirts und der Kellnerin rasch alle anderen Gäste verschwunden. Nach einer Zeit fing Silvio an, immer wieder laut »Sieg« zu brüllen, was seine Kumpanen jeweils mit einem ebenso lauten »Heil« beantworteten und gleichzeitig den rechten Arm zum Hitlergruß nach vorne streckten. Die Bedienung, eine etwa 30 Jahre alte, kräftige Frau mit rot gefärbten Haaren, war sichtlich angewidert von der Szenerie. Als sie ein weiteres volles Tablett an die Tische der Skinhead-Gruppe brachte, machte sie ihrer Unmut Luft. »Hört auf mit diesem Nazi-Scheiß oder ich rufe die Polizei«, rief sie für alle wahrnehmbar in die Runde. Jetzt hatte sie die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Zunächst war Stille. Dann folgte ein mürrisches Geprappel. Schließlich stand Silvio auf und positionierte sich unmittelbar vor der Kellnerin.
»Wie war das? Was hast du Schnepfe gesagt?«, fragte er und blickte drohend in die Augen.
»Ich sagte, dass ihr mit diesem Nazi-Scheiß aufhören sollt, da ich sonst die Polizei rufen werde«, antwortete sie und erwiderte Silvius Blick.
»Ich kenne euch. Ihr seid doch in der Regel nette Jungs, also reißt euch jetzt ein bisschen zusammen.« »Männer, lassen wir uns das gefallen?«, fragte er.
Silvio blickte weiter der Bedienung fest in die Augen. Als Antwort bekam er von seinen Kumpanen ein unverständliches Gemurmel. Der mutige Auftritt der Kellnerin schien die Mehrheit doch in gewisser Weise zu beeindrucken. Viele wandten sich jetzt wieder ab und kümmerten sich um das Leeren der vollen Biergläser.
»Also ich lasse mir das sicherlich nicht gefallen«, fuhr Silvio trotzig fort.
»Ist ja gut«, erwiderte die Kellnerin trocken. »Jetzt setz dich wieder hin und trink wie die anderen dein Bier.«
Anschließend nahm sie einige leere Gläser und ging an Silvio vorbei zur Theke. Silvio starrte eine Weile ins Leere, verließ schließlich das Lokal zur Verwunderung seiner Freunde. Nach einer Minute kam er raschen Schrittes wieder in die Gaststube. In seiner rechten Hand hatte er einen Baseballschläger. Die Kellnerin brachte auf einem Tablett erneut Biernachschub an den Tisch. Silvio näherte sich der Frau von hinten. Er holte aus und schlug mit voller Wucht auf ihren Hinterkopf. Als der Baseballschläger den Kopf traf, gab es ein dumpfes Geräusch. Anschließend fiel die Frau samt Tablett zu Boden und blieb regungslos liegen. Alle Anwesenden standen erschrocken auf und blickten auf die am Boden liegende Frau.
»Silvio, was hast du gemacht? Die rührt sich nicht mehr«, sagte einer der Skinheads.
Göring beobachtete währenddessen von seinem Platz aus interessiert das Geschehen.
»So geht es jedem, der mich nicht ernst nimmt«, rief Silvio. »Wer sich gegen mich stellt, muss dafür büßen.«
Ein weiterer Skinhead blickte sich in der Gaststube um. Göring saß auf seinem Platz. Der Wirt, der zuvor hinter dem Tresen gestanden hatte, war verschwunden.
»Silvio, der Wirt wird die Polizei gerufen haben. Wir müssen abhauen. Komm!« rief er und rannte raus.
Die anderen Skinheads folgten ihm. Silvio blickte noch eine Weile auf die vor seinen Füßen liegende Kellnerin, bevor er sich umdrehte und ebenfalls langsam in Richtung des Ausgangs ging. Als er Görings Tisch passierte, blieb er kurz stehen. Göring zündete sich eine Zigarette an, blickte gelassen auf Silvio und lächelte schmallippig.
»Und du?«
wurde er von Silvio gefragt.
»Was guckst du so blöd? Magst du was in die Fresse kriegen?«
»Nein«, antwortete Göring.
»Bist du ein Bulle?«
fragte Silvio weiter. »Sehe ich aus wie einer?« fragte Göring statt zu antworten.
»Nee. Mit der Frisur und so wie du angezogen bist, schaust du eher aus wie eine Tunte«, entgegnete Silvio.
Göring lächelte weiter und wies Silvio an, Platz zu nehmen. »Setz dich doch, wenn du noch eine Minute hast«, sagte er zu Silvio. Silvio nahm einen Stuhl, drehte ihn um und setzte sich mit der Lehne vor seinem Bauch an Görings Tisch. Mit einer Mischung aus Überheblichkeit und gespieltem Desinteresse sah er zu Göring. Ohne zu fragen, nahm er sich eine von Görings Zigaretten und zündete sich diese an.
Anschließend steckte er die gesamte Packung in seine Tasche. Göring schien das in keiner Weise zu stören. 10 Minuten wird die Polizei da sein, sprach Göring. Deine Freunde werden langsam nervös und nicht mehr lange auf dich warten wollen. Also, lass es mich kurz machen. Dein Auftritt hier war sehr imponierend. Wenn du das öfters machen möchtest und dafür auch noch Kohle, jede Menge Kohle kassieren willst, hätte ich ein Angebot für dich.
Und das wäre?
Fragte Silvio.
Naja,
wir sind eine Gruppe von Menschen, die ähnlich denken wie du. Wir wollen aufräumen in Deutschland, damit uns endlich der Respekt geboten wird, der uns zusteht.
Hört sich interessant an. Und wie soll das funktionieren?
Fragte Silvio. Göring schrieb eine Telefonnummer auf einen Bierdeckel und gab ihn Silvio. Hier, ruf an. Dann können wir die Details besprechen. Silvio nahm den Bierdeckel, steckte ihn mit einem Grinsen in die Außentasche seiner Bomberjacke, stand auf und ging. Wenige Augenblicke später trank Göring sein Bier aus und folgte Silvio. Als Polizei und Sanitäter eintrafen, waren alle Beteiligten bereits weit entfernt. Die Kellnerin wurde mit einer ausgeprägten Hirnblutung in das nächste Krankenhaus gebracht. Obgleich dort rasch eine Operation erfolgte, um den Druck auf das Hirngewebe zu verringern und das Blutgerinnseln auszuräumen, war ihr Gehirn bereits irreversibel geschädigt. Eine Woche nach Silvios Attacke mit dem Baseballschläger wurden nach Rücksprache mit dem Ehemann des Opfers alle lebenserhaltenden Systeme abgestellt. Bereits 2 Tage nach dem Ereignis meldete sich Silvio bei Göring. Es sollte der Beginn einer längeren Zusammenarbeit sein. Göring hatte die Person gefunden, nach der er lange gesucht hatte. Er war der ideale Mittelsmann. Silvio bekam Anweisungen, alle ihm bekannten Personen und Gruppen zu kontaktieren. Die bisher planlosen und unter Alkoholeinfluss oft spontan durchgeführten Aktionen sollten ab sofort koordiniert erfolgen. Die Strategie von Albert Mehringer, dem alten Mann im schweizerischen Tessin, ging auf. Hoyerswerda, 17. bis 23. September 1991. Zunächst griffen 8 Skinheads ohne erkennbare Ursache vietnamesische Händler auf dem Marktplatz der sächsischen Mittelstadt an. Verängstigt und schockiert flohen die Vietnamesen daraufhin in ihr Wohnheim. In dem Gebäude lebten insgesamt 120 ausländische Vertragsarbeiter eines Braunkohlewerks, deren Arbeitsverträge zwischenzeitlich gekündigt wurden. Jetzt trat erstmals Silvio ins Rampenlicht. Er mobilisierte alle verfügbaren Skinheads und Gleichgesinnte. Aus einer Handvoll wurden rasch über 100. Die Belagerung des Gebäudes begann. Zunächst wurden Parolen skandiert. Dann warf man Steine und Molotow-Cocktails auf das Gebäude. Die Polizei riegelte kurzfristig das Wohnheim ab. Silvios Truppe ging nach Hause, schlief sich aus, um am nächsten Tag die Belagerung fortzusetzen. Erneut wurden Brandsätze geworfen. Dieses Mal gesellten sich bisher unbeteiligte Passanten und Anwohner dazu und applaudierten den jungen Nazis. Schließlich wurde am 3. Tag die ausländischen Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Aber das war erst der Anfang. Auf Silvios Geheiß zog die Gruppe weiter zu einem Asylantenheim, in dem 240 Personen unterschiedlicher Nationalität untergebracht waren. Erneut warfen hunderte Neonazis Steine und Molotow-Cocktails. Wollte ein Asylant aus dem Gebäude fliehen, wurde er wie ein wildes Tier gejagt und verprügelt. Die örtliche Polizei erschien hilflos. So zog sich das über 3 weitere Tage, Abende und Nächte hin. Erst durch ein hinzugerufenes Sondereinsatzkommando der Polizei konnten die Insassen schließlich in Sicherheit und aus der Stadt gebracht werden. Silvio und Göring feierten ihren ersten großen Sieg mit überregionaler Bedeutung. Sie hatten gezeigt, dass durch Gewalt politische Ziele erreicht werden können. Staat und Polizei erschienen hilflos. Zum Ende ließen sie verbreiten, dass ab sofort Hoyerswerda die erste ausländerfreie Stadt Deutschlands sei. Aber Hoyerswerda markierte nur den Anfang. Als nächstes folgten gut organisierte Anschläge geringeren Ausmaßes auf Ausländer und Asylbewerber in wöchentlichem Abstand. Der rechte Terror breitete sich aus im wiedervereinten Deutschland, bis in darauffolgendem Sommer der vorläufige Höhepunkt erreicht wurde. Rostock, 22. bis 26. August 1992. Die Ausschreitungen in Rostock kündigten sich schon vorher an. Die Stadt Rostock und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hatten mit Beginn des Sommers etwa 300 Asylbewerbern, vorwiegend Sinti und Roma, eine Unterkunft in der zentralen Aufnahmestelle verweigert.
Man hatte gehofft, dass die verschlossene Tür zum Abzug der Asylbewerber führte und gleichzeitig eine abschreckende Wirkung auf weitere Bewerber hätte. Dieser Schuss ging nach hinten los. Die Sinti und Roma zogen nicht ab, es kamen sogar noch mehr dazu. Sie begannen vor der zentralen Aufnahmestelle zu kampieren. Ohne Zelt, ohne Waschgelegenheiten, ohne Toiletten. Als Folge kam es zunehmend zu Klagen der Anwohner über die untragbaren Umstände. Die Lunte war somit für Göring, Silvio und ihre Verbündeten gelegt. Jetzt bedurfte es nur noch eines Zündfunkens. Am Samstag begannen wie in Hoyerswerda etwa 200 jugendliche Neonazis und Skinheads damit Steine und Molotow-Cocktails auf die Häuser der Aufnahmestelle zu werfen. Dieses Mal wurden sie gleich zu Beginn von etwa 2000 Anwohnern und Passanten unterstützt. Die hinzugerufene Polizei war hoffnungslos unterbesetzt und hilflos in Anbetracht der hohen Zahl der anwesenden Randalierer und Sympathisanten. Am nächsten Tag ging es in gleicher Art und Weise weiter. Erneut war die Polizei machtlos. Vielmehr entwickelte sich die Aktion jetzt zunehmend zu einem Treffen der gesamtdeutschen Neonazi-Szene, einschließlich von Vertretern rechtsradikaler Parteien. Am nächsten Tag konzentrierte sich die Menge auf das letzte Haus in der Reihe des Wohnblocks. Hier wohnten vietnamesische Arbeiter und ihre Familien. Das Haus wurde in Brand gesetzt. In Todesangst versuchten Familien, dem brennenden Haus zu entfliehen. Mühsam gelang es den Bewohnern, ein Schloss aufzubrechen, um auf das Dach des Hauses zu fliehen. Von dort gelang der Weg in das nicht brennende Nachbarhaus. Vor dem Haus schrie die Menge: »Wir rösten euch! Wir kriegen euch! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!« Letztendlich konnten die eingeschlossenen Bewohner über das Nachbarhaus die Wohnanlage unter Polizeischutz verlassen. Mehr als 50 Polizisten wurden von etwa 1000 Gewalttätern verletzt, unterstützt durch weitere 1000 Passanten. Es war der wohl größte fremdenfeindliche Auflauf seit dem Ende der Nazi-Diktatur. Am Dienstag, nachdem die Gastarbeiter und ihre Familien in Sicherheit gebracht werden konnten, ging der Kampf gegen die Polizisten weiter. Erneut wurden mehr als 60 Polizisten verletzt. Dann kehrte Ruhe ein. Endlich. Die Ausschreitungen in Rostock hätten für Göring nicht besser laufen können. Gemeinsam mit Silvio gelang es ihm erstmals, mehrere Gruppen vor Ort zu einer schlagkräftigen Einheit zu mobilisieren. Unter Zustimmung großer Teile der Bevölkerung wurde Recht durch Gewalt ersetzt. Polizei war hilflos. Die verantwortlichen Politiker blamierten sich. Der nächste Schritt sollte jetzt sein, die rechtsradikale Bewegung von der Straße in die Parlamente zu bringen. Und das europaweit.